Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Radio Free FM, heute Nachmittag. Ja, Plattform, heute mit einem Thema, das wunderbar zum Wetter passt. Wir sprechen über Unterwasser-Rugby, wir sprechen somit über Wasser, wir sprechen über den WSC Langenau. Mein Name ist Michael Trost und mein Studiogast ist heute der Simon Bunz. Simon, freut mich, dass es geklappt hat, dass du da bist. Ich würde vorschlagen, stellen wir dich erstmal ganz kurz vor, beziehungsweise stellen wir dich ganz kurz vor, damit die Menschen auch ein bisschen wissen, wer der Simon ist, was du sonst so machst und dann eben einfach den Bezug auch natürlich zum WSC Langenau und zum Unterwasser-Rugby. Einfach so eine kurze Vorstellrunde.
Hi, freut mich, dass ich hier sein kann. Ich fange hier schon mal mit einer kleinen Geschichte an, wie ich nämlich zum WSC Langenau, zum Wassersportclub Langenau gefunden habe. Und zwar war das in meiner Jugend, in meiner Kindheit, 2000 ziemlich genau war es, war ich eigentlich im DLRG, bin dann am vermeintlich falschen Tag ins Schwimmbad mit meiner gepackten Badetasche, habe einen Trainer vorgefunden, die ich so nicht kannte, bin auf die zu, die haben mich alle gefragt, ob ich der Neue sei, der sich das Training anschauen will. Von der Situation mehr oder weniger überrumpelt, habe ich natürlich ja gesagt, habe mittrainiert und habe dann so während dem Training erfahren und da ist mein Fehler dann auch bewusst geworden, dass ich am vollkommen falschen Tag, nämlich Donnerstag statt Mittwoch, im Schwimmbad bin. Hat mir aber so gut gefallen, dass ich 2 Wochen später die Mitgliedschaft im DLRG gekündigt habe und Mitglied im Wassersportclub Langenau geworden bin. Habe dann meinen sehr guten Freund aus der Schule, also meinen Schulfreund, dann auch begeistern können, mit mir im Wassersportclub weiterzumachen und dort auch anzufangen. Wir haben dann mit ein paar anderen im gleichen Alter, die wir von der Schule erkannten, die wir im Wassersportclub kennengelernt haben, haben wir dann trainiert, sind dicke Freunde geworden und sind Jahre später auf das Unterwasser-Rugby, auf das ominöse Unterwasser-Rugby aufmerksam geworden, dass da die Erwachsenen in ihrem Erwachsenentraining angeschlossen ans Jugend- und Kindertraining praktizieren und das sah so komisch aus und hat sich auch so komisch angehört, dass für uns klar war, wir wollen es unbedingt auch ausprobieren. Wir sind auf unseren Jugendtrainer zu, haben das dann im Jugendtraining ausprobiert und haben recht schnell festgestellt, dass das zu wenig ist. Wir wollten alle mehr. Also haben wir mit dem Vereinsvorstand, mit dem Jugendtrainer und mit dem Erwachsenentrainer eine Vereinbarung getroffen, dass wir im Jugendtraining mitmachen, dass wir danach dort bleiben, beim Erwachsenentraining mitmachen, um dann anschließend diese halbe Stunde unter Wasser-Rugby mit den Erwachsenen mitspielen dürfen und hier einfach mit ins Wasser dürfen. Das hat uns so viel Spaß gemacht, dass wir da auch dabei geblieben sind. Das ging 2-3 Jahre, dann war mal ein Sichtungsturnier, ein Sichtungslehrgang, bei dem wir einfach so just for fun mitgemacht haben. Das war recht erfolgreich, wir haben ein paar Tipps bekommen und dann sind wir drauf gekommen, Mensch, eigentlich sollten wir zum Unterwasser-Rugby-Wart bei uns im Verein gehen. Also es war eine eigene Abteilung oder ist eine eigene Abteilung Unterwasser-Rugby. Wir haben gesagt, wir wollen wieder eine Mannschaft melden. Wir haben ein paar von den Erwachsenen mobilisieren können, waren dann also ein paar Jüngere, ein paar Ältere. Wir konnten von deren Erfahrung lernen und profitieren und haben so eine Mannschaft wieder auf die Beine gestellt. Das ging die ersten Jahre gnadenlos in die Hose. Also kann man wirklich so sagen. Wir haben in der Bezirksliga nahezu jedes Spiel am Anfang verloren. Wir wurden besser. Wir waren dann 2-3 Jahre später im Mittelfeld. Und dann ging es eigentlich auf einmal recht schnell. Das kam der Aufstieg von der Bezirksliga in die Landesliga, von der Landesliga in die zweite Bundesliga. Da waren dann jeweils immer so 2-3 Jahre dazwischen. Und jetzt in diesem Jahr der Aufstieg in die erste Bundesliga Süd.
Okay, also es ist auf jeden Fall schon eine Erfolgsgeschichte. Ihr habt auf jeden Fall aus den Nobodies mehr oder weniger eine schlagkräftige Mannschaft geformt und seid heute in der Bundesliga. Ja, vielleicht so ganz nebenbei. Wir sind Arbeitskollegen, du machst nebenbei auch noch ein klein bisschen was anderes. Du bist also, ja, kannst ja sagen, was du berufsmäßig machst oder zumindest mal, also nicht genau wo wie her, aber zumindest so vom Job.
Ja, ist ganz anders eigentlich. Ich begleite in einem Rüstungskonzern die Produktion und bin hier die Schnittstelle zum Projekt.
Also was ganz, ganz anderes als eigentlich jetzt das Unterwasser-Rugby. Das würde ich auf jeden Fall eben ein Freizeitausgleich und viel Bewegung und einfach auch ein bisschen Fun, denke ich.
Richtig.
Und außerdem, du bist ja dann der Vereinsboss auch.
Das hat sich dann so ergeben. Also mein Schulfreund Alexander Höhe, der damals ja mit der Steffi zusammen hier war, der wurde dann unser Abteilungsleiter fürs Unterwasser-Rugby. Ich habe dann den Job vom ersten Vorsitzenden vom Wassersportclub Langenau übernommen und so sind wir auf jeden Fall auch ein Team geblieben. Der fängt jetzt sein Masterstudium an, den verlieren wir leider, aber wir haben eine gute Nachfolge gefunden und so konnte man auch die Steffi dazu gewinnen, jetzt hier eine Funktion im Verein zu übernehmen, was mich natürlich freut.
Das ist die Steffi und Stefanie Nusser.
Genau.
Und genau, du hast es angesprochen, das erwähne ich natürlich gerne, weil die Sendung auch noch online zum Nachhören da ist. Wir haben am 8.11.2015, anlässlich damals des großen Erfolges der deutschen Nationalmannschaft, unter anderem mit Stefanie Nusser und Steffi Nusser, als sie Weltmeister wurden, hier in der Wissensstrahlung schon mal eine Sendung zum Thema Unterwasser-Rugby mit damals der Steffi und dem Alexander Höhe gemacht. Insofern, darauf nimmst du gerade auch Bezug. Und wie gesagt, die Sendung gibt es auch noch zum Nachhören. Ja, aber heute bist du bei uns und heute sprechen wir über Unterwasser-Rugby. Aktuell, wie gesagt, ihr seid in die Bundesliga aufgestiegen. Kommen wir nachher natürlich gerne nochmal
also,
drauf.
Was ich hier gerne noch ergänzen möchte, die zweite Mannschaft von uns, auf die wir sehr stolz sind, die jetzt quasi genau an dem Punkt ist, an dem wir vor Jahren waren. Also wir, mit mir meine ich jetzt die erste Mannschaft, zusammengesetzt aus jüngeren Spielern und älteren Spielern. Die haben es dieses Jahr geschafft, von der Bezirksliga in die erste Landesliga aufzusteigen. Also wir im Verein haben zweimal den ersten Platz uns gesichert in der jeweiligen Liga, was uns natürlich sehr freut.
Großes Erfolgserlebnis, wahrscheinlich auch große Aufstiegsparty, oder?
Ja, die kommt noch.
Die kommt noch, okay. Dann kommen heute, nachdem die Leute das gehört haben, vielleicht noch ein paar Gäste mit dazu. Ja, ich würde vorschlagen, Simon, dass wir zunächst einen kleinen Überblick über den Wassersportclub oder WSC Langenau geben. Seit wann gibt es den Verein? Wie groß ist der Verein? Vielleicht auch, wo ist er angesiedelt? Wie viele Mitglieder und so weiter? Vielleicht geben wir einfach mal einen kurzen Überblick, dass die Menschen auch ein bisschen mehr über den WSC Langenau wissen. Ich meine, der Ulmer oder die Ulmer gehen wahrscheinlich mehr hier in die in die Ulmer Schwimmbäder. Ich weiß, ich war als Kind mal im Langenauer Schwimmbad, weiß aber nicht, ob das auch zum WSC Langenau gehört. Berichte einfach mal über den Verein und alles, was da so wissenswert ist.
Ja, also der Wassersportclub Langenau, der wurde damals schon als Tauchverein gegründet. Man wollte sich das im Namen aber schon offen halten, dass man hier auch andere Wassersportarten mit einbeziehen kann. Der Wassersportclub Langenau wurde 1984 gegründet. Es war eine Handvoll Gründungsmitglieder, die zuerst sich in der Gasthof zur Schule getroffen haben in Langenau, weil wir noch kein eigenes Vereinsheim hatten. Später durften wir dann ins Pumphäusel umziehen, früherer Jugendclub in Langenau, der dann von den Gründungsmitgliedern und den mittlerweile dazugekommenen Mitgliedern sehr aufwendig renoviert wurde und jetzt unser Vereinsheim darstellt. Mitglieder haben wir momentan knapp über 140. Und für die Überleitung zum Unterwasser-Rugby, davon spielen circa 35 aktiv Unterwasser-Rugby, also aktiv im Ligabetrieb.
Mhm. Und die anderen, was machen die dann? Die machen einfach Tauchen und Schwimmen oder was sind dort die anderen?
Genau, also hauptsächlich Gruppen? Tauchen. Wir sind eigentlich ein Tauchverein. Auch das Unterwasser-Rugby ist in Deutschland über den VDST, den Verband Deutscher Sporttaucher, organisiert. Also ist auch schon von der kompletten Organisation her dem Tauchen sehr nahe. Klar, unter Wasser, Schnorcheln gehört einfach mit dem Tauchen zusammen. Die anderen Mitglieder bei uns, die tauchen hauptsächlich im Privaten, kommt auch daher, weil wir eine Tauchausbildung haben. Also wir haben mehrere Tauchlehrer, VDST-zertifizierte Tauchlehrer, jetzt auch einen Paddy-Tauchlehrer.
Paddy?
Also es gibt die zwei Organisationen.
Ach, das ist die Organisation. Genau, okay, ich habe gerätselt, was ist Paddy? Okay, verstanden, das ist die Organisation.
Ja, gut. Was wir unseren Mitgliedern anbieten, ist also die Ausbildung bei uns zu machen. Das ist jetzt kein so ein typischer Tauchschein, wie man im Urlaub macht. Ich ziehe den Tauchschein in einer Woche oder zwei Wochen durch, sondern bei uns geht die Ausbildung über Ja, ich glaube in der Regel immer ungefähr ein Dreivierteljahr, aufgeteilt in Theorie und Praxis. Man begleitet es im Training, man macht Übungstauchgänge, man macht die Prüfungstauchgänge. Es dauert also länger, weil wir nicht den typischen Urlaubstaucher ausbilden wollen, sondern wir wollen ein Vereinsmitglied gewinnen, das dann natürlich auch bei uns bleibt, das den Verein stärkt. Und wir wollen, dass es ein Sporttaucher wird, der sich dann also hier auch mit der Natur verbunden fühlt, der auch gerne in Deutschland, in den deutschen Seen zum Tauchen geht, der natürlich auch gerne im Urlaub zum Tauchen geht, aber einfach auch die Verbundenheit zur Natur und der, ich sage jetzt mal, der gemeine Urlaubstaucher aufgrund von seiner Ausbildung her auch, ich tue jetzt mit Sicherheit vielen Unrecht, aber es gibt doch einige, die eher rücksichtslos beim Tauchen sind.
Aha.
Schon allein durch die Guides auch. Also wenn man da dann sieht, ein Guide mit 7, 8 Leuten hinter sich oder oft auch mehr, die dann einfach durch so eigentlich einen schönen, unberührten Fleck Natur durchpflügen, da interessiert es weniger, oder das kann auch er als Guide dann gar nicht überblicken, ob dann einer an der Koralle hängen bleibt, was da kaputt geht. Deswegen, wir gehen auch eher in kleinen Gruppen zum Tauchen.
Ja. Aber ihr habt im Prinzip für alle, die dann irgendwann auch später mal zum Unterwasser-Rugby überwechseln, den Einstieg, dass die Leute kommen, die machen zunächst einmal ein bisschen Schnuppertauchen wahrscheinlich und dann, wenn es ihnen gefällt, machen sie die Tauchausbildung und ja, müssen sich dann natürlich auch erstmal, wie soll ich sagen, ein bisschen vielleicht bewähren. Ich meine, wahrscheinlich einfach ja ein bisschen Routine kriegen und dann irgendwann, wenn sie da tauchmäßig fit sind, dann können sie sich vielleicht dem Unterwasser-Rugby auch mal irgendwo zuwenden, oder?
Nein, das läuft oder? Losgelöst voneinander.
Doch.
Also da sind wir auch recht offen. Wir haben auch einige, die sind mittlerweile nur wegen dem Unterwasser-Rugby zu uns in den Verein gekommen. Jetzt nach Wochen, Monaten im Verein fällt denen dann auf, ach Mensch, so ein Tauchschein wäre eigentlich was, wenn ich jetzt eh schon im Verein bin. Und wir haben hier auch den Vorteil, wir haben, das Pumphäusle ist recht groß, wir haben Geräte da zum Ausleihen. Also wir haben Anzüge, Flossen, Lungenautomaten, Jackets. Wir haben Boote, Ruderboote, motorisierte Boote. Hier muss man dann natürlich schauen, ob ich zwar auch fahren darf, klar, und wo ich auch fahren darf. Wir haben Flaschen, wir haben einen eigenen Kompressor, wir können unsere Flaschen und auch die Flaschen von Vereinsmitgliedern also füllen. Ja, also es gibt auf jeden Fall Vorteile, die dann dafür sprechen, zu uns zu kommen oder in einen Tauchverein. Andere Tauchvereine haben das natürlich auch, in einen Tauchverein zu gehen und hier dann so das Sporttauchen zu betreiben. Das Unterwasser-Rugby ist davon losgelöst. Die einzige Verbindung ist eigentlich der Verein und das gemeinsame Training. Und ich glaube, ich kenne niemanden, der jetzt Unterwasser-Rugby spielt und sagt, ich möchte mit dem Tauchen so gar nichts zu tun haben. Hm. Dafür verbindet einfach das Element Wasser schon viel zu sehr.
Es ist aber nicht zwingend Voraussetzung. Das heißt, es kann theoretisch jemand, der jetzt nur an dem Unterwasser-Rugby Freude hat und sich halbwegs unter Wasser bewegen kann, auch sagen, da mache ich mit. Der muss jetzt nicht, so hatte ich das erst vielleicht verstanden, auf jeden Fall, muss jetzt nicht einen Tauchschein vorlegen,
nein,
um zu beweisen, dass er vielleicht auch in der Lage ist, sich unter Wasser zu orientieren und nicht gleich beim, was weiß ich, wenn das erste Spiel irgendwo anliegt, dann irgendwo untergeht oder
nein.
In irgendeiner Weise also dann einfach sich mit dem Wasser nicht vertraut fühlt. Also es wäre keine Voraussetzung, als wäre jetzt Interesse halt nur dem Sport deswegen, wenn es bei euch zum Beispiel zu kommen, der darf das selbstverständlich,
natürlich,
der darf ein bisschen mitprobieren.
Sehr gerne, klar.
Und wer bleibt, der arbeitet sich dann halt quasi in die, was weiß ich, in die sportlichen Regeln und alles ein,
genau,
und schwimmt mit, aber er muss nicht zwingend jetzt einen Taucherkurs erst absolvieren.
Also was zwingend Voraussetzung ist die Affinität zum Wasser, die Verbundenheit mit dem Wasser. Wenn man dann nur schon von außen zusieht und man fühlt sich dem Wasser oder unter Wasser nicht so wohl, würde man, glaube ich, auch nie auf den Gedanken kommen, Unterwasser-Rugby spielen zu wollen. Was man braucht, um am Ligabetrieb teilzunehmen, ist eine sportärztliche Untersuchung. Also es gibt zweierlei. Es gibt eine sportärztliche Untersuchung, wo einfach geschaut wird, ist man fit? Mit dem Herz alles okay? Kann man einen Extremsport betreiben? Ja, nein. Und es gibt eine tauchsportärztliche Untersuchung. Die wird dann fällig, wenn man vorhat zu tauchen.
Okay, ja. Das heißt, die sportärztliche Untersuchung muss auch bescheinigen, dass man jetzt nicht, was weiß ich, Kreislauf oder Herzprobleme irgendwo kriegt,
ja,
beim,
richtig,
ersten Spiel und dann untergeht. Ja,
richtig.
Weil in dem Element Wasser ist das ja vielleicht doch ein bisschen problematisch, weil man es vielleicht nicht gleich bemerkt, wenn dann jemand,
also
unter Wasser
in der Regel bemerkt man es immer, schon, wenn etwas passiert und sollte. Es gibt den berühmten Schwimmbad-Blackout.
Ja.
Also, dass ich wirklich beim Schwimmbad oder im Schwimmbad beim Tauchen, also nur durch Luftanhalten, ohne Gerät jetzt, durchs Luftanhalten das Bewusstsein verliere. Man sagt dazu Schwimmbad-Blackout. tritt meistens auf kurz nach dem Auftauchen. Also gerade im Training, man denkt, okay, es ist alles in Ordnung und auf einmal merkt man, derjenige klappt weg. Darauf achtet natürlich jeder, also jeder, der schon länger im Training ist, achtet darauf. Wir sprechen das auch immer wieder an, sensibilisieren immer wieder dafür. Wir hatten es einmal, war komplett problemlos, wir haben es am Rand sofort gemerkt. Sekunden später war alles wieder in Ordnung. Die einzige Gefahr ist halt, wie du gesagt hast, wenn man es nicht merkt.
Ja, ja.
Aber da sind alle, also jetzt nicht die, die ganz neu dazukommen, aber alle Vereinsmitglieder sind da so sensibilisiert, dass man da immer im Training nicht nur im Training aufeinander achtet.
Und wahrscheinlich wird ja auch immer jemand außen am Becken stehen und reingucken. Einmal entweder die genau. nicht aktiv gerade trainieren und mit im Spiel sind oder eben genau. Trainer oder zumindest Zuschauer.
Ja.
Also insofern, das wird nie ganz unbeobachtet sein, weil ich kann mir ja gerade beim Wasserball schon,
Unterwasser-Rugby.
Ja, beim Rugby vorstellen, das geht ein bisschen zu und man ist eigentlich nur auf den Ball oder auf die ja. Kugel fokussiert und dann ist es ein großes Gewurstel oder eben ein ziemliches Knäuel an Menschen, die da sich auf diesen Rugby, auf diese Kugel da stürzen und dann ist noch der Überblick vielleicht ein bisschen schwierig.
Also die in Anführungszeichen, die Gefahr hat man hier aber eigentlich wirklich eher beim Training, weil man hier bewusst sich an die Grenzen heranarbeitet und zum Beispiel, wenn man schwierigere, gefährlichere Sachen macht, wie ein 50-Meter-Tauchgang, also zwei Bahnen taucht am Stück, dann macht man das auch immer zu zweit. Einer taucht und einer schwimmt mit, damit, wenn etwas sein sollte, einer in der Nähe ist und sofort eingreifen kann, wenn was passiert.
Also auf jeden Fall, für Sicherheit ist soweit ja. eigentlich nach menschlichem Ermessen gesorgt ja. und insofern sollte auch da nichts groß passieren können. Jetzt, wo könnt ihr denn in Langenau trainieren? Habt ihr dann ein öffentliches Schwimmbad oder habt ihr ein eigenes? Nee, das habt ihr wahrscheinlich.
Wir haben kein eigenes, nein, wir trainieren im Langenauer Hallenbad. Das hat man jetzt renoviert, das heißt jetzt Naubad. Uns freut es, dass die Stadt das Geld in die Hand genommen hat und das Naubad renoviert hat, weil wir so sicher sein können, dass die Stadt auch noch Jahre hinter diesem Schwimmbad steht und es nicht geschlossen wird, wie es ja ansonsten öfters mal der Fall ist bei städtischen Schwimmbädern. Also da sind wir auf der sicheren Seite zum Glück. Es ist sehr schön geworden, das Bad, nur leider nicht tief genug. Das Naubad, also das Langenauer Hallenbad früher, war 3 Meter tief. Jetzt das neue Naubad, man hat den Kern behalten, 3,05 Meter. Für Ligabetrieb brauchen wir allerdings mindestens 3,50 Meter. Also wir können in Langenau trainieren, wir können auch unser Spaßturnier abhalten, das ist der Nixon Cup, international beliebt bei allen Unterwasser-Rugby-Spielern, aber wir können keine Ligaspieltage ausrichten, wir können, müssen es bei Turnieren immer extra mit ausschreiben, dass wir uns nicht an den, also dass wir eine Ausnahme zum normalen Regelwerk haben und wir können halt nicht im Training den Ligabetrieb trainieren, also unter Ligabedingungen, weil uns einfach diese 45 Zentimeter fehlen. Es gibt auch Bäder, die sind 5 Meter tief. Für uns dann natürlich ein Riesenunterschied. Für Mannschaften, die regelmäßig auf 4,5, 5 Meter trainieren, wenn die dann in ein Becken kommen mit 3,5 oder in ein Becken kommen am Nixon Cup mit 3 Metern, die tun sich dann schon sehr leicht.
Das heißt, dann ist die Gefahr, wenn man da runtertaucht mit Schwung, dass man dann plötzlich schneller als erwartet auf dem Boden ankommt.
Nein, das nicht, das sehe ich ja. Aber wenn ich lang auf 5 Metern trainiere, also über Monate hinweg, gewöhnt sich der Körper daran natürlich. Wenn ich dann auf einmal mich nur auf der Hälfte von der Tiefe befinde, oder nicht ganz, dann fällt es dem Körper viel, viel leichter. Umso tiefer ich gehe, umso kleiner wird auch die Lunge, der Wasserdruck nimmt zu. Das sind einfach, ja, der Körper gewöhnt sich anders dran. Wenn ich immer auf 5 Meter trainieren kann, fällt es mir sehr leicht, auf 3 Metern zu spielen.
Also jedenfalls, ihr könnt dann nur quasi, also ihr könnt nicht den Ligabetrieb machen, ihr könnt trainieren, ihr könnt den Nixon Cup ausrichten. Wo habt ihr dann alternativ die Möglichkeit, gerade wenn es jetzt in Richtung Ligabetrieb geht, dann den Betrieb zu machen, zu schwimmen, zu tauchen?
Oder? Da haben wir als Partner zum Glück das Bundeswehrbad Ulm-Jungingen gefunden. Mhm. Das Bundeswehrbad hat in der Regel sonntags zu. Die Spieltage sind immer in Turnierform organisiert, immer sonntags, was uns in die Karten spielt. So können wir über die Bundeswehr das Bundeswehrbad anfragen. Es gibt einen Vertrag ganz normal für den Spieltag und so können wir das Bad nutzen. Wir kennen uns mittlerweile auch, wir kennen das Bäderteam mittlerweile sehr gut. Man kann sagen, wir sind auch gute Freunde geworden, weil wir während der Umbauzeit in Langenau dauerhaft im Bundeswehrbad trainiert haben. Das hat zum Glück geklappt. Wir haben es in anderen Ulmer Bädern versucht, aber die Ulmer Bäder sind alle mit Ulmer Vereinen voll. Als Nicht-Ulmer Verein tut man sich da sehr, sehr schwer. Wir konnten hier zum Glück eine Ausnahme machen und konnten auch unser Training im Bundeswehrbad stattfinden lassen.
Wie tief ist dann das Bundeswehrbad? Ich weiß, ich war selber ja während meiner Bundeswehrzeit auch dort drinnen. Das ist, glaube ich, vorne flach und hinten steil oder tief.
Ja, genau,
oder?
So wie jedes Bad eigentlich aufgebaut. Es gibt eigentlich immer vorne, hinten, wie auch immer, einen Nichtschwimmbereich, dann eine Schräge und dann den tiefen Bereich. 4 Meter hat er. Ich war jetzt schon lange nicht mehr.
Also es ist auf jeden Fall ein Sprungturm auch und ich nehme an, dass dort eben an dem hinteren Bereich...
Genau, man spielt im tiefen Bereich quer.
Ja.
Also man spielt nicht entlang der Schwimmbahnen, sondern man spielt quer und man spielt nur im tiefen Bereich. Also da, wo die Schräge anfängt, da wo der tiefe Bereich aufhört und die Schräge anfängt nach oben zu gehen, hier endet das Spielfeld und da beginnt die Wechselgasse.
Das heißt, dort wird ein Seil wahrscheinlich gespannt und dann ist das Spielfeld markiert und dann wird dort getaucht und dann wird dort gespielt.
Genau.
Verstehe. Gut, Simon, ich sehe, wir haben schon wieder 19, fast 20 Minuten, na, 20 Minuten sind sogar gesprochen. Zeit, wir spielen mal eine CD. Ich habe hier was ausgesucht und zwar eine Interpretin heißt Arcanoid. Ich kenne es jetzt auch nicht, lass uns überraschen. Der Titel, den ich ausgesucht habe, heißt Usual Freak. Hören wir mal das einfach an. Radio Free FM mit der Plattform heute Nachmittag, passend zum Thema, zum Wetter, passendes Thema, Unterwasser-Rugby bzw. WSC Langenau. Mein Studiogast ist Simon Bunz. Ja, Simon, wir haben schon ein bisschen über den WSC Langenau erfahren, wir haben auch über Unterwasser-Rugby schon gesprochen, über den Spielbetrieb bzw. eben die Training und Spielbetrieb, der dann eben im Bundeswehrbad stattfinden muss. Simon, bevor wir auf die vielleicht auch Spielbetrieb und Liga auch eingehen, vielleicht ein bisschen zu Unterwasser-Rugby. Also ich muss ja sagen, ich habe den Sport über dich kennengelernt. Ich habe vorher noch nie was von Unterwasser-Rugby gehört. Weiß man, wie lange es den schon gibt und wer sich diese Idee mal ausgedacht hat oder wer das erfunden hat, wo das herkommt?
Seit wann es den Sport schon gibt, muss ich passen. Ich habe schon zig Referate, Vorträge gehalten mit der Geschichte. Habe es leider nicht mehr im Kopf. Wurde aber in Deutschland von einem deutschen Tauchclub erfunden, denen wurde das normale Training einfach zu langweilig. Also haben sie sich überlegt, dieses normale Flossentraining im Hallenbad, was können wir denn anders machen? Die erste Gedanke, der ging so Richtung Unterwasser-Volleyball, das hat dann nicht so ganz funktioniert. Es war schnell klar, man braucht einen Ball, der untergeht. Also hat man in den Anfängen, ja, so ähnlich wie man es kennt, so ein Müller-Fußball, also so ein Kunststoffball, nicht mit Luft gefüllt, sondern mit einer gesättigten Salzwasserlösung. Wir haben selber auch schon welche angesetzt, also da wird wirklich das Wasser zum Kochen gebracht und das Kochsalz eingerührt, so lange bis das Wasser nichts mehr aufnimmt und dann werden die Bälle mit einer Spritze so lang gefüllt, mit dem warmen, fast schon heißen Salzwasser, bis der Ball dann den richtigen Umfang hat. Der ist im Regelwerk genau vorgeschrieben für die Männerliga, gemischte Liga, ein bisschen größer als für die Frauenliga, also ein Damenball hier kleiner. Ja, das war recht schnell klar. Dann, was mache ich mit dem Ball? So über eine Leine, die ich unter Wasser spann, drüber werfen, war dann doch zu langweilig. Der Ball, der sinkt mit 1 Meter pro Sekunde. Also hat man sich was anderes überlegt und man ist drauf gekommen, ich kann doch Körbe, also ähnlich wie beim Basketball, unter Wasser bringen. Die Körbe an der Wasseroberfläche anzubringen, macht wenig Sinn. Hier kann jeder Luft holen, also müssen die nach unten auf den Boden. Man hat angefangen, man sagt auch heute noch Körbe dazu, Körbe zu entwerfen, die also schwer sind, untergehen, die man über Matten oder Verschraubungen am Boden befestigen kann. Viele nutzen auch die Saugnäpfe, mit denen man Fensterscheiben durch die Gegend trägt. Man stellt also links und rechts so einen Korb auf den Grund jeweils, links und oder vorne und hinten, links und rechts vom Spielfeld. Und der Korb ist das Ziel. In den Korb muss der Ball rein. Man spielt das Ganze dann 6 gegen 6, also 6 Leute im Wasser, je Mannschaft. Die Farben sind blau und weiß, weil man die unter Wasser einfach sehr gut erkennt. Jede Mannschaft hat bis zu 6 Auswechselspieler auf der Bank und ich kann hier ständig wechseln. Ich muss nicht einen Wechsel anzeigen, sondern die können einfach ständigen Fliegenwechsel machen. Mhm. Der Wechsel sieht dann so aus, ich gehe auf der mannschaftseigenen Seite aus dem Beckenrand raus. Wenn ich komplett aus dem Wasser draußen bin, darf mein Wechselpartner, wenn es feste Wechselpartner gibt, ansonsten irgendein anderer aus der Mannschaft, in die Wechselgasse reinspringen. Die befindet sich über der Schrägen vom Schwimmbad in der Regel, wenn es eine Schräge gibt. Also am Spielfeldrand und taucht über die Wechselgasse ins Spielfeld ein, um hier einfach zu vermeiden, dass einer auftaucht und gerade ein Einwechselnder im Spielfeld dem auf den Kopf hüpft. Deswegen hat man das also getrennt, die tauchen springen nebendran rein und tauchen dann ins Spielfeld. Ja, das Spiel geht 2x15 Minuten, also bei jedem effektiv, also bei jedem Foul wird die Spielzeit unterbrochen. Und ansonsten von den Regeln her ist nahezu alles erlaubt, außer, ich sag mal, schlagen, kratzen, beißen, überhartes Spiel und halten ohne Ball. Ja. Also solange einer von uns beiden den Ball hat, egal wer, darf der andere vom jeweils anderen festgehalten werden. Also wenn ich den Ball habe und ich möchte mit dir unten noch kämpfen in Anführungszeichen, warum auch immer, darf ich dich festhalten.
Also hört sich dann schon ein bisschen rauer an. Also so ganz zimperlich darf man, glaube ich, nicht sein. Nee. Und weil du sagst, es ist im Prinzip alles erlaubt. Das heißt, es darf theoretisch auch einer irgendwie unter Wasser gedrückt werden und der...
Nein, unter Wasser drücken nicht. Da wäre die Sicherheit gefährdet.
Das war mein
Gedanke. In dem
Moment,
wo ich einfach Luft holen will. Auch kein überhartes Spiel. Also nehmen wir jetzt an, der Schiedsrichter sieht, dass ich habe den Ball und ich halte dich unter Wasser, ich hindere dich am Luft holen. Dann wird er natürlich auch aus... vom Spielerschutz her einfach abpfeifen. Klar. Überhartes Spiel ist verboten, die Ausrüstung ist tabu. Zur Ausrüstung vielleicht kurz. Die Pflichtausrüstung besteht aus Flossen, Taucherbrille, Schnorchel und einer Mütze, wie man sie vom Wasserball her kennt. Die geht also auch über die Ohren. Die hat man auch in Mannschaftsfarbe. Hat eine Ohrmuschel, damit das Ohr unter Wasser geschützt ist. Badehose in Mannschaftsfarbe und Armbänder in Mannschaftsfarbe.
Und die Ohrschützer verhindern die, dass man, oder beziehungsweise kann man sich dann noch verständigen oder verhindern die auch die Kommunikation? Hört man trotzdem noch was dadurch?
Also,
oder?
Unter Wasser hört man Klopfen ganz deutlich. Also wenn ich mit den Händen klopfe, eine Hand flach mache, die andere zur Faust, das hört man durchs komplette Schwimmbecken durch. Verbal verständigen eher schwierig unter Wasser. Es gibt aber auch welche, die auch das können. Die brüllen dann so in ihren Schnorchel rein, dass man es unter Wasser hört. Gibt es tatsächlich. Aber ansonsten, die sind also, haben Löcher, wie man es beim Wasserball kennt, nur eine Plastikohrmuschel überm Ohr, ums Ohr zu schützen. Dass man im Gerangel nicht am Ohr hängen bleibt, das Ohr nicht so halb weggerissen wird und auch um Stöße unter Wasser zu vermeiden. Wenn ich einen Ball über Wasser aufs Ohr bekomme, gibt die Luft nach. Wenn ich einen Ball unter Wasser aufs Ohr bekomme, also wirklich deckend aufs Ohr bekomme, dann gibt es Wasser nicht nach, sondern dann gibt es Trommelfell nach. Das Trommelfell kann so lang nachgeben, bis es reißt. Und ein Trommelfellriss unter Wasser wünsche ich keinem. Das Wasser läuft rein, das Wasser läuft ins Ohr, das Gleichgewichtsorgan. Man kommt raus, es wird einem so übel, man weiß nicht, ob man stehen, liegen, sitzen, was auch immer soll, weil sich einfach alles dreht. Also die Härchen in der Schnecke, die durch die Flüssigkeit, die man eh drin hat, werden durch das einschießende Wasser so irritiert, schwingen hin und her, dass ich zwar sehe, ich stehe, aber der Körper kann die Information nicht verarbeiten. Weil vom Gleichgewichtsorgan her komplett widersprüchliche Informationen kommen.
Also auf jeden Fall eine sehr, sehr unangenehme Geschichte.
Ja.
Und ich glaube auch die Wasserballer haben auch solche Helme.
Die haben genau die gleiche
Ausrüstung.
Genau die gleichen Kappen eigentlich. Bei den Wasserballern hat man oft in der Stirnpartie von noch ein Polster. Das brauchen wir nicht.
Zu was wäre der Polster gut oder was ist da anders?
Ja, wenn man dann doch, ich weiß es nicht genau, gegen das Tor oder gegen Schlag über Wasser Richtung Kopf geht, haben die, also ich habe es halt schon gesehen, ob es bei allen so ist, weiß ich nicht, haben die öfter noch ein Polster mit eingenäht. Bei uns eher hinderlich, weil die Polster in der Regel einen Auftrieb verschaffen an der Kappe und die dann eher von der Stirn ein Stück weggeht. Ich muss sie enger schnüren und ja, wir brauchen sie in der Regel nicht.
Taucherbrille, wie war das? Haben wir das schon erwähnt?
Taucherbrille, ja.
Ja, haben wir. Gibt es auch.
Fall. Gibt's,
ja. Ja. Das heißt, man ist im Prinzip doch ein bisschen geschützt. Und
Taucherbrille wählt eigentlich jeder möglichst klein, möglichst wenig Angriffsfläche zu bieten. Im Gerangel hat man mit einer kleinen Taucherbrille nur Vorteile. Jeder modifiziert seine Taucherbrille dann eigentlich noch mit einer festen Bänderung. Also mit einem Rollladengurt quasi oder Rucksackriemen, aus dem man sich dann die Bänderung bastelt und die Bänderung, die man so vom Schnorcheln her von den Taucherbrillen kennt, aus Gummi, damit die Brille möglichst bequem sitzt, damit ich sie auf- und abziehen kann, verwendet fast keiner, weil man die Brille dann einfach zu leicht verliert.
Und wie du gesagt hast, sonst ziehen an Klamotten oder an der Badehose ist auf jeden Fall nicht zulässig. Das ist an der Stelle sonst ein Foul. Und derjenige, der sich da irgendwo nicht dran hält, der würde auch sofort dann einfach vom Feld oder aus dem Bad dann irgendwo...
Richtig, also sowas kann mal aus Versehen passieren. Dann gibt es eine Verwarnung. In härteren Fällen gibt es dann auf jeden Fall eine 2-Minuten-Zeitstrafe, eine persönliche. Das heißt, der faulende Spieler kommt raus, setzt sich auf die Strafbank, die ist in der eigenen Spielfeldhälfte gegenüber von der Wechselbank, muss hier sitzen und die Mannschaft muss weiterhin mit vollbesetzter Wechselbank spielen. Also das heißt, ursprünglich waren 6 Spiele im Wasser, 6 auf der Wechselbank, einer wird rausgestellt, die Mannschaft spielt also weiterhin in Unterzahl. Oder spielt ab dann in Unterzahl, nämlich mit 5 Leuten im Wasser und 6 auf der Wechselbank. Die dürfen ganz normal durchwechseln, bis die 2 Minuten Zeitstrafe vorbei ist. Dann darf er sich über die Wechselgasse zurück ins Spielfeld begeben oder, was schneller geht, sein Wechselpartner springt für ihn rein. Und er läuft an der eigenen Spielfeldhälfte zurück auf die Wechselbank.
Also auf jeden Fall ist es doch ein bisschen geordneter, weil wenn man das so sieht und wenn man dann einfach das Gefühl hat, unter Wasser die zerren und ziehen, dass man einfach das Gefühl hat, da geht es ja sehr rau zu. Es ist nicht ganz so, es sind schon klare Regeln definiert.
Es gibt
einen Schiedsrichter, der dann auch einschreitet, bevor da jetzt irgendwo, ja, wirklich irgendwo einen so auf die Nase kriegt oder also runtergedrückt wird. Also das auf jeden Fall nicht. Insofern ist vielleicht der Eindruck, der, wenn man auch jetzt vielleicht Fotos sieht, im Übrigen waren ja auch in der lokalen Presse neulich ein paar tolle Fotos, die bei euch im Schwimmbad gemacht wurden. Auf jeden Fall ist es nicht ganz so rau, wie man vielleicht auf dem ersten, auch wenn man Rugby schon hört, da denkt man an so die kräftigen Jungs, die dann eben sich durchsetzen und dann halt mit Körpergewalt irgendwo dann einfach
also
sich durchsetzen.
Es gibt Körperkontakt, klar. Es ist ein körperbetonter Sport. Deswegen auch das Rugby mit drin. Aber es gibt sehr viele Regeln. Es gibt für diese 12 Leute, die im Wasser sind, also die 2x6, gibt es sogar erstaunlich viele Schiedsrichter. Es sind nämlich 2 Schiedsrichter unter Wasser und einen dritten über Wasser, die das ganze Spielgeschehen beobachten. Die 2 Schiedsrichter unter Wasser sind in kompletter Tauchausrüstung, also die haben auch ein Atemgerät mit dabei, eine Flasche, ein Lungenautomat, damit sie das komplette Spiel über unter Wasser bleiben können und damit einem so nichts entgeht.
Also, dann ist im Prinzip alles unter Beobachtung, das ist auf jeden Fall gewährleistet. Wissen wir dann, in welchen Ländern, also du sagst, das ist dann wohl in Deutschland entstanden, aus einem Jux oder aus einer guten Idee heraus, bei dem Training mal, in welchen Ländern dann Unterwasser-Rugby gespielt wird. Ist das jetzt etwas, was es nur in Deutschland gibt oder gibt es das in anderen in anderen europäischen Ländern oder gar vielleicht weltweit? Wie weit ist denn die Verbreitung?
Die skandinavischen Länder, die sind ganz stark, ganz vorne mit dabei. Das sind auch die Länder, die so Unterwasser-Rugby als Sport am weitesten vorantreiben. Also die bei den Regeln am weitesten mitwirken. Man stimmt sich da international ab, klar. Kolumbien, wie wir wissen.
Kolumbien,
war ja die Weltmeisterschaft. Genau.
Also Südamerika somit schon mal, Skandinavien, Südamerika,
Italien, da gibt es auch den Firenze Cup. Sehr tolles Spaßturnier in Florenz.
Wo denn noch? Wie ist es in den USA? Ich meine, das ist ja auch ein großes Land. Südamerika haben wir schon genannt, oder in die Richtung.
Gibt es aber nicht so erfolgreich.
Weil gerade Kolumbien, das ist jetzt irgendwo erstaunlich, dass gerade dort ein südamerikanisches Land das dann so populär ist. Sonst in Asien nicht so, oder?
Wäre mir jetzt nicht bekannt. Ja. Wäre mir jetzt nicht bekannt.
Ne. Aber die Ursprünge sind auf jeden Fall hier irgendwo in Europa dann zu suchen.
Also dann auch klar der deutschsprachige Raum, also Österreich, Schweiz.
Und also ob das schon jetzt Jahrhunderte besteht oder so, das ist nicht so
nicht. Also das entstand 1900.
Also so viel ist auf jeden Fall zur Geschichte schon mal bekannt, Und aber von der Liga-Betrieb, also internationale Wettbewerbe kommen wir sicher gleich auch noch, aber vom Liga-Betrieb, den gibt es in Deutschland und gibt es in anderen, Skandinavien oder so, gibt es dann schon auch, oder?
Ja.
Und ich hinaus will, sind wir jetzt in Deutschland so wirklich das führende Land im
Nein, auf keinen nicht. Fall. Also wir sind mit Sicherheit das Land, das am längsten Unterwasser-Rugby spielt. Aber wir sind hier nicht mehr führend, nicht allein führend.
Und von der Aufteilung des Mädels, wir haben vorher gesagt, es gibt zumindest bei einigen oder bei euren Mannschaften einen Mix. Das heißt, das ist eine Sportart, wo dann Jungs und Mädels in der gleichen Mannschaft antreten und spielen. Da ist dann kein so getrennter Betrieb wie jetzt in anderen Sportarten, Leichtathletik oder Fußball.
Es gibt gemischten Betrieb und es gibt nur reinen Damenbetrieb. Der Damenbetrieb, da gibt es dann in Deutschland nur eine Liga. Also recht überschaubar, die Damen, die allein unter sich spielen, der normale gemischte Betrieb, Herrenbetrieb, da gibt es schon mehrere Ligen, also hier in Süddeutschland sind es 4, die Bezirksliga, Landesliga, zweite Bundesliga Süd und erste Bundesliga Süd und im gleichen Schema sind auch andere Länder organisiert.
Okay. Und ja, die Alters, wie ist das mit den Altersstrukturen? Also ich meine, jetzt die Leute, die Unterwasser-Rugby machen, wahrscheinlich werden sportlich doch recht fit sein müssen. Also ja, gibt es da irgendwo jetzt Grenzen oder gibt es da auch Mindestalter, dass man sagt, der darf frühestens zum Beispiel jetzt in der Landesliga oder jetzt bei euch in der Bundesliga ab dem Alter von 20 oder 15 mitspielen? Also kann da jedes Kind theoretisch schon mitmachen oder ist das Liga oder auch Ebene, Level, Bezirksliga oder irgendwas auch mit Alter irgendwie dann verbunden? Oder wie läuft das dann?
Und ja, also dann gibt es keine Beschränkung. Es gibt, gerade im Jugendbereich gibt es die U21, die U18 und die U15 Mannschaften. Ich muss allerdings mindestens 14 Jahre alt sein, um mitspielen zu können. Und das gilt dann so auch für den kompletten Ligabetrieb. Also nicht nur für Jugendwettkämpfe, wie jetzt die deutsche Jugend- und Juniorenmeisterschaft, sondern es gilt auch für normalen Jugendbetrieb. Da wird nicht nochmal unterschieden. Es fällt aber auf, dass man im Wasser viel wettmachen kann. Also wenn man jetzt auch so auf den typischen Rugby-Spieler eingeht, da gibt es auch durchaus korpulentere, die unter Wasser ihre Vorteile haben, auf jeden Fall. Und es gibt dünnere, kleinere, zierlichere, die dann eher taktische Vorteile ausspielen, als jetzt einen körperlichen Kraftvorteil unter Wasser ausspielen können.
Das heißt, die zwei Extreme, entweder der leichte, wendige, der wie so ein zierlicher Fisch, der einfach sich durchmogelt und das andere eben der einfach dann Kraft seiner Wucht oder seiner Masse dann einfach sich dann wie so ein schwerer, so ein Wal oder irgendwas.
Ja. Also es gibt jetzt nicht so das typische Bild, wie man hat beim Basketball, durchtrainiert und groß, sondern da sind wir beim Unterwasser-Rugby breiter gefächert und das gilt auch fürs Alter. Das gilt auch fürs Alter auf jeden Fall.
So in eurer Mannschaft, beziehungsweise in der Landesliga, was ist da so die Altersstruktur, was sind da die Jüngsten, was sind da die Ältesten, also was ist so etwa das Spektrum, was bei euch dann?
Die Jüngsten sind jetzt mittlerweile alle 18, in der ersten Mannschaft auf jeden Fall und die Ältesten... Mitte, Ende 40.
Aha. Ja. Also jedenfalls, irgendwann so Ende 40, Anfang 50 ist so erfahrungsgemäß vielleicht so ein Limit erreicht.
Das liegt jetzt aber nicht daran, dass sie nicht mehr könnten oder dass sie nicht mehr könnten körperlich, weil sie nicht mehr mithalten können, sondern das liegt dann einfach eher daran, dass sie sagen, okay, wir lassen jetzt den Jungen den Platz in der Mannschaft, wir spielen jetzt in der zweiten Mannschaft, da haben wir dann auch viele, die dann sporadisch auch mal aushelfen, also die sind gemeldet oder dass sich einfach das Leben so verändert hat, dass das Rugby einfach nicht mehr so arg im Mittelpunkt steht, dass andere Dinge wichtig sind, Ausflüge dann mittlerweile mit den Enkeln und dass sich das so einfach, also aus dem privaten Umfeld raus anders ergibt. Also die dann ab, wir sind froh, die helfen immer wieder aus an Spieltagen, dann die kommen ins Training, sind immer sehr gern gesehen, aber liegt jetzt nicht dran, dass man irgendwie sagen würde, zu alt oder wären körperlich nicht mehr in der Lage. Das nicht, ja.
Also mehr würde eine Begebenheit, die sich aus privatem Umfeld ergeben hat. Es gibt kein Limit, das heißt, man muss nicht etwa mit 50 aufhören. Nein, das ist ja auch nicht bei den Fußballern, die ab 30, irgendwo 35 einfach dann vielleicht kräftemäßig nicht mehr so mit können und dann meistens irgendwann mal aufgeben. Wasser, das ist alles so nicht.
Also Unterwasser-Rugby ist die einzige dreidimensionale Ballsportart, die es gibt, weil ich mich wirklich in allen drei Dimensionen begebe und auch bewege. Also ich kann nicht nur den Ball einfach mal nach oben schießen, um so quasi die dritte Dimension zu erreichen, sondern auch der Spieler bewegt sich in allen drei Dimensionen. Und das bietet dann auch die Möglichkeit, sich im Wasser, wenn jetzt die Kraft oder die Ausdauer nicht mehr die ist, wie bei den 18-, 20-jährigen Spielern, sondern das bietet dann die Möglichkeit, sich einfach durch Überblick, Spielverständnis, so einen Vorteil zu verschaffen, dass man die jüngeren Spieler, die körperlich eigentlich überlegen sind, dass man die dann trotzdem locker in die Tasche steckt.
Sprechen wir gleich weiter. Wir haben schon wieder 20 Minuten gesprochen, Simon. Wir spielen Musik und ich habe wieder was ausgesucht und zwar von einem in der Breden, der heißt Form One, habe ich einen Titel drin liegen und der heißt Here I Am. Ja, hier sind wir. Radio Free FM, zurück bei der Plattform. Unser Thema heute ist Unterwasser-Rugby bzw. der WSC Langenau. Mein Studiogast ist der Simon Bunz. Ja, Simon, nun haben wir ein klein bisschen wieder dazugelernt zum Thema Unterwasser-Rugby. Wir waren gerade bei dem interessanten Thema, dass das Unterwasser-Rugby mit den drei Dimensionen ja eigentlich eine ganz besondere Sportart ist. Und die Frage von mir nochmal, muss man jetzt eigentlich ein besonderes Talent dann mitbringen, um ein guter Unterwasser-Rugby-Spieler zu werden? Muss man da bestimmte Befähigungen oder sind diese hilfreich? Bereich haben oder kann im Prinzip jeder ein guter Unterwasser-Rugby-Spieler werden, der das Wasser mag? Oder sind es eben spezielle Talente, die man einfach haben muss, 3D-Übersicht quasi oder...
Du hast gerade schon gut auf den Punkt gebracht. Das einzig wirklich Wichtige ist eigentlich, sich im Wasser wohlzufühlen. Also wenn ich mit dem Wasser als Element nichts anfangen kann und das für mich schon eine Schreckensvorstellung ist, mit dem Kopf unter Wasser zu gehen und dann hier mit jemand anderem Körperkontakt zu haben, der mich vielleicht festhalten will oder von mir was will, nämlich den Ball, dann ist Unterwasser-Rugby hier vielleicht nicht die richtige Sportart. Wenn das für mich aber kein Problem ist, kommen, den Rest, das kriegt man alles in den Griff. Also wenn man jetzt sagt, oh, Flossenschwimmen, ja, schon mal gemacht, aber ich bin nicht so gut, wie ich glaube, dass ich gut sein müsste, um bei euch mitspielen zu können. Das kommt durchs Training. Wenn man jetzt sagt, okay, ja, Luft anhalten, schon mal in der Badewanne oder im Schwimmbad schon mal gemacht, aber ich schaff's gerade so 20 Sekunden. Das kommt. Mit dem Training, das kommt alles. Also gute Voraussetzungen sind natürlich, wenn ich jetzt sowieso schon vielleicht Flossenschwimmer bin, wenn ich sowieso schon Taucher bin, wenn ich mich sowieso viel unter Wasser bewege, klar, das ist ein Riesenvorteil, um einfach schneller reinzukommen. Aber es gibt jetzt da eigentlich nichts, wo ich sage, das ist zwingend notwendig. Außer eben die Bereitschaft oder dass man sich vorstellen kann, unter Wasser um Ball zu kämpfen.
Mhm. Gibt es dann eigentlich irgendwie beim Fußball bestimmte Positionen, zum Beispiel ein Stürmer oder ein Abwehrspieler oder irgendeine Form, ein Mannschaftskapitän wird sicherlich auch auf jeden Fall geben, oder das heißt, das weiß ich sogar, dass es das gibt. Steffi Nusser zum Beispiel, Nationalmannschaft. Genau. Gibt es dann da auch spezielle Rollen, dass der eine, naja, Kraft dessen, dass er einfach ein großer, kräftiger ist, quasi der Defensive ist und der andere, weil er ein flinker Fisch ist, dann einfach den Ball schnappt und so eine Art Stürmerfunktion hat?
Gibt's da es gibt feste Rollen, aber die Rollen werden nicht aufgrund von den körperlichen Eigenschaften festgemacht, sondern wirklich aufgrund von dem, wie man sich in der jeweiligen Rolle anstellt, weil jede Rolle eigentlich doppelt besetzt ist. Ich habe eine Rolle in der Defensive und ich habe eine Rolle in der Offensive. Also die Stürmer, die bezeichnet man so auch eigentlich immer als Stürmer, sind im offensiven Spiel die Stürmer, die mit dem Ball vorgehen. Im defensiven Spiel, also wenn der Gegner in der eigenen Hälfte den Ball, also in unserer Hälfte sage ich jetzt mal, wenn ich vom Gegner spreche, den Ball hat, dann sind die Stürmer die sogenannten Vorchecker, die also nur schauen, dass sie den Gegner am Spiel hindern, vom Gegner einen Pass abfangen, vom Gegner den Ball erobern und dann möglichst weit Richtung gegnerisches Tor tragen. Da müssen dann natürlich auch alle anderen umschalten. Mit alle anderen meine ich jetzt bei uns Deckel-Dackel. Das ist Deckel-Dackel. So spielen wir auf dem Tor und so spielen in den oberen Ligen eigentlich alle Mannschaften. Heißt, das Tor wird immer von Zweien bewacht. Einmal von dem Deckel, der liegt oben drauf, also mit dem Rücken liegt der auf dem Tor. Festhalten am Korb ist übrigens auch nicht erlaubt. Ich darf mich auch nicht zwischen Boden und Wand verkeilen. Der Deckel liegt also auf dem Tor und der Dackel beschützt das Tor und den Deckel. Der Dackel liegt dann also unter dem Deckel vorm Tor und verteidigt hier. Also das ist dann wirklich der auch mit den Füßen und Händen versucht, den Angreifer vom Tor fernzuhalten. Und der versucht, dass der Gegner gar nicht an den Deckel rankommt, um den irgendwie vom Tor runterzuziehen. Also wenn es der Dackel sehr, sehr gut macht, hat der Deckel keinen Feindkontakt. Es kann natürlich auch sein, dass der Gegner von oben kommt und versucht, den runterzuziehen, klar. Aber da muss dann der Deckel eben sich selber verteidigen. Also jetzt hatten wir drei Positionen. Auf jeder Position sind immer zwei Leute, damit einer an der Wasseroberfläche Luft holen kann und einer unter Wasser Vollgas geben kann.
Ja.
Und wir spielen jetzt so, dass sich der Dackel früher löst, also wird das defensive Spiel aufgehoben, weil einer den Ball erobert hat, es geht Richtung gegnerisches Tor. Dann gehen die Vorchecker sofort mit vor. Der Dackel löst sich bei uns dann als erstes vom Tor, geht mit vor und der Deckel, der bleibt noch ein bewachtes Tor. Einfach falls hier bei dem Konter was schief geht, falls der Gegner auf halber Strecke oder noch früher den Ball zurückerobert, dass das Tor hinten nicht allein zurückbleibt. Es gibt andere Mannschaften, die spielen das genau andersrum. Also da löst sich zuerst der Deckel und dann der Dackel. Also zuerst der auf dem Tor liegt und dann der unten am Tor liegt. Geschmackssache, die Taktik, die muss man einfach an die Mannschaft anpassen. Also das kann auch sein, bei uns ändert sich jetzt personell auch wieder ein bisschen was, dass auch wir wieder umstellen werden. Mhm. Das kommt wirklich immer auf die Mannschaft und auf die Mannschaftsbesetzung drauf an.
Aber ihr seid in der Lage, bestimmte Konzepte, so wie du es gerade beschrieben hast, zu spielen. Das heißt, wenn man gegen einen speziellen Gegner spielt oder eine spezielle gerade Ausstellung gerade hat, dann kann man es mit ausgegeben, wir spielen Modell Deckel-Dackel oder,
genau,
oder anderes. Ja. Und ja, dann weiß im Prinzip jeder, was gemeint ist. Das ist im Prinzip eine verstandene Spielstrategie oder Ausstellung.
Richtig,
und die
ja,
kann also blitzschnell auch gegebenenfalls adaptiert oder geändert werden.
Ja, man muss sich hier halt dann in den Spielpausen oder ja, vor dem Spiel absprechen, in den Spielpausen oder in der Halbzeit, weil ansonsten bleibt nicht die Zeit. Man hat sonst nicht alle Spiele auf einmal da. Also ich kann jetzt nicht wie beim Handball einen Spielzug ansagen. Das geht unter Wasser schief, weil es da einfach an der Kommunikation mangelt. Heißt aber, wir müssen die Taktik gut trainieren. Also die Spielzüge müssen sitzen. Man muss schon wissen, wenn jetzt einer in das Eck schwimmt oder auf die Position unter Wasser schwimmt, was er vorhat, damit sich die anderen entsprechend richtig verhalten. Weil ich kann nichts sagen, ich kann nichts schreien, ich kann kein geheimes Handzeichen geben oder den Spielzug irgendwie mit einem Name ankündigen. Das geht einfach nicht.
Aber dann ist natürlich sehr gut, wenn man länger zusammenspielt und auch vielleicht den Spielpartner gut kennt und weiß, wie der seine Fähigkeiten hat, wie er sie einsetzt und einfach wie aufgrund einfach der Gewohnheit vielleicht dann die Spielzüge sind. Also ein eingespieltes Team, das so wie ihr dann vielleicht auch von unten nach oben bis in die erste Liga aufsteigt, lebt dann auch davon, dass es einfach eingespielt ist und man sich gut kennt und einfach bestimmte Züge, ja, vorhersehbar sind für den, der in der Mannschaft ist.
Ja, so, wir machen es bei uns im Training so. Donnerstags machen wir hauptsächlich Konditionstraining, Flossentraining. Also heißt auf gut Deutsch einfach nur Bahnbolzen. So wie man es beim Radfahren auch macht, einfach Kilometer zählen.
Also das wird nur hin und her geschwommen, ohne Ball und ohne...
Nee, zum Teil auch mit Ball, es werden auch Bahnen getaucht, aber man schaut, dass man hauptsächlich sich eben am Bahnschwimmen orientiert, also da wird auch weniger Unterwasser-Rugby dann gespielt, donnerstags. Und sonntags liegt dafür dann die Technik und die Spielzüge im Vordergrund. Da gibt es dann, abgesehen von einem ganz kleinen Warmmachen, gibt es dann da eigentlich gar kein Flossentraining. Dann wird eine halbe, dreiviertel Stunde, wird nur die Technik trainiert, wird nur Spielzüge trainiert, bevor man dann Unterwasser-Rugby spielt und natürlich dann in dem Spiel am Sonntag versucht, genau das anzuwenden, was man davor geübt hat.
Mhm. Das kommen wir auch schon so ein bisschen in den Spielbetrieb. Da wollte ich natürlich auch dann ein bisschen einfach einen Eindruck gewinnen oder höre bestimmt auch. Also ihr seid jetzt in der Bundesliga. Jetzt hast du gesagt, es sind, glaube ich, mehrere Mannschaften im Süden oder mehrere Ligen. Das ist also nicht, ich vermute mal, viele Menschen hören, wenn sie Bundesliga hören, denken so ein bisschen entweder an die Fußball-Bundesliga oder die Basketball-Bundesliga. Es gibt dann die erste, die zweite, die dritte, die vierte Liga. Bei euch ist es ein bisschen anders strukturiert und ich glaube auch eure Reisen, als du jetzt eben als Bundesligist, es ist nicht so weit, dass du jetzt bis nach Hamburg oder Berlin oder weiß Gott wohin reisen musst.
Nein, also wir bewegen uns hier im süddeutschen Raum. Der komplette Spielbetrieb bei uns ist also auf den Süden ausgerichtet. Das gleiche gibt es dann im Norden auch. Der Spielbetrieb, der Ligabetrieb wird in Turnierform abgehalten. Ist alles dem geschuldet, es ist eine Randsportart unter Wasser-Rugby, leider ist es einfach so. Das heißt, es gibt nicht so viele Mannschaften. Von uns aus, die nächsten Mannschaften, die im Ligabetrieb spielen, sind dann eigentlich schon Stuttgart und München.
Aber große Städte, das heißt...
Eher große Städte, genau. Schlangenau ist natürlich eine Ausnahme.
Wollte ich gerade sagen.
aber das heißt, man muss schon eher weiterfahren. Also ich kann jetzt nicht mal für ein Spiel nach München fahren würde, glaube ich, keiner, weil das Spiel geht 2x15 Minuten. Das heißt, wegen effektiv der Wasserzeit eine halbe Stunde sitze ich nachher, wenn es gut läuft, 3 Stunden im Auto. Das würde keiner machen, gell? Also deswegen versucht man das Ganze oder hat man das Ganze in Turnierform organisiert. Heißt, es gibt im Jahr je nach Liga, sage ich mal, 3 bis 5 Spieltage. Und an dem Spieltag hat dann jede Mannschaft 2 bis maximal eigentlich 4 Spiele an dem Tag. Mit Pause zwischendrin und so geht es dann ganz gut und dann verkraftet man das auch, dass wir zum Beispiel, dass man auch mal nach Pößneck fährt. Mhm. Also jetzt in der zweiten Bundesliga war Pößneck mit dabei. Da war Pößneck und Freiburg waren so die Ausreißer, die von uns aus am weitesten oder am längsten zu fahren waren. Und ansonsten, wir schauen immer, dass wir recht viele Spieltage in Ulm abhalten, weil Ulm für alle recht günstig ist. Also im süddeutschen Raum relativ mittig, nah an jeder Autobahn, das Bundeswehrbad Ulm-Jungingen, schönes großes Bad. Das versuchen wir für uns natürlich verdammt geschickt, weil wir haben den kürzesten Weg von allen, müssen natürlich aber auch vorbereiten, aufbauen, nachher abbauen. Also zeitlich schenkt sich wenig, aber muss eben nicht so weit fahren. Und jeder freut sich eigentlich, also so zumindest das, was bei uns ankommt, wenn ein Spieltag in Ulm stattfindet.
Wie viele Beteiligte sind denn in der Liga? Das heißt, ich nehme an, es gibt auch eine Tabelle, da sind dann, weiß ich, 10, 15 Mannschaften gelistet oder wie viele sind dann in der Liga?
8 sind es.
8?
Ja.
Okay.
Also variiert auch, manchmal spielt dann eine Mannschaft außer Konkurrenz mit, aber so im Durchschnitt so 8 Mannschaften.
Mhm. Und theoretisch, ja, praktisch gibt es dann der 8.
Hin- und Rückrunde gibt es dann.
Ja.
Genau,
okay.
Also wenn es jetzt 5 Spieltage gibt, dann ist ein Spieltag zweigeteilt, also erste Hälfte vom Spieltag noch Hinrunde, an der zweiten Hälfte von dem Spieltag beginnt dann die Rückrunde bereits.
Und die Saison geht dann von?
Die Saison geht eigentlich genau über die Hallenbadzeit.
Ja.
Weil im Sommer gibt kein Schwimmbad, egal ob städtisch oder privat, das Schwimmbad für einen kompletten Sonntag her. Also wenn es regnet, wahrscheinlich gar kein Problem, aber wenn das Wetter passt, da wird Geld verdient. Da gibt keiner Schwimmbad her, weil man muss ja wirklich, wir brauchen den tiefen Bereich, wir brauchen die Schräge, also einen Teil der Schrägen als Einwechselgasse und wir brauchen den flachen Bereich, damit sich die anderen Mannschaften, weil es ja eine Turnierform ist, schon warm schwimmen können. Also wir benötigen hier wirklich das komplette Schwimmbad, das gibt im Sommer keiner her. Mhm. Im Winter schon eher. Oder in der Hallenbadsaison, wenn es gibt ja einen Verdienstausfall, also das Schwimmbad wird dafür bezahlt, dass wir das mieten oder damit wir da rein können. Aber es geht also normalerweise wirklich von Herbst bis Frühling.
Und gibt dann auch für jeden, ja, wenn du also einen Turniertag anguckt, für jeden Sieg, gibt es dann irgendwo Punkte, ähnlich wie beim Fußball?
Ganz normale 3-Punkte-Regel,
ja?
Genau.
Ja. Okay, und dann gibt es irgendwann einen Meister auch, der dann irgendwann verkündet wird, oder ich meine, wenn es mehrere Mannschaften, mehrere Bundesligen quasi liegen oder in der Nähe eben oder räumlich sortiert im Süden und Norden gibt, gibt es dann mehrere Meister oder wie schaut es dann
aus? Ja, ist klar, es gibt dann einen Meister, also einen erstplatzierten Bundesliga Süd, Bundesliga Nord, aber da agiert oder handelt jede Liga im eigenen Bereich.
Ah ja, okay. Und dann gibt es aber auch drüber hinaus eine National irgendwie Auswahl.
Gibt's es gibt dann noch den Champions Cup.
Ja.
Um sich für den Champions Cup zu qualifizieren, muss ich in der Bundesliga den ersten Platz erreichen.
Mhm.
Und der Champions Cup ist dann aber international, also hier spielen dann auch, wie vorher schon angesprochen, die skandinavischen Länder auch mit.
Und dann gibt es so einen Bundestrainer, der dann irgendwann mal theoretisch anruft und sagt, tolle Mannschaft, tolle Leute, den und den hätte ich gerne.
Dafür gibt es extra Sichtungslehrgänge und dann Trainingskader, um eben die Nationalmannschaft zu trainieren. Das ist dann aber wieder komplett losgelöst vom eigentlichen Verein.
Ja. War bei euch schon mal jemand bei der Nationalmannschaft?
Natürlich. Die Stefanie Nusser hat an der letzten WM die Damenmannschaft zum WM-Titel geführt. Waren wir alle sehr, sehr stolz. Und auch jetzt von unseren jüngeren Spielern haben wir einige, die regelmäßig an den Nationalkader-Lehrgängen mitmachen, mitwirken, mittrainieren dürfen. Ja.
Also auf jeden Fall, ihr seid, was das angeht, gut international vertreten. Und wie gesagt, mit der Steffi sogar als Weltmeisterschaftskapitänin sogar natürlich ganz, ganz weit vorne dran.
Genau.
Ja, ich sehe schon, unsere Zeit geht schon ein bisschen Ende. Ja, wir haben noch eine gute Minute. Gab es sonst noch irgendwie ein Vereins-Highlight, Bundesliga-Aufstieg, dann natürlich die Weltmeisterschaft?
Ja, dann jetzt im gleichen Jahr der Aufstieg von der Bezirksliga in die Landesliga, von der zweiten Mannschaft. Das, also rugby-technisch waren das auf jeden Fall die Highlights.
Mhm. Ganz kurz noch, wir haben 30 Sekunden ungefähr noch. Wer sich jetzt dafür interessiert, sagt vielleicht mal kurz die URL noch. Und
also die Homepage
hinwendet.
Zu erreichen unter www.wsc-langenau.de. Die Homepage befindet sich gerade noch im Umbruch. Also wir gestalten die neue Homepage. Vielleicht lieber erst in 2 Monaten auf die Homepage schauen. Auf die sind wir momentan noch nicht so stolz. Das kommt aber. Wer Interesse am Rugby hat, kann sich am besten unter rugby@wsc-langenau.de wenden. Dann kommt er bei uns beim Trainerteam raus.
Ja. Super, damit sind wir auch schon durch. Simon, ich sage dir ganz herzlichen Dank fürs Dasein. Das war heute die Plattform zum Thema Unterwasser Rugby. Mein Name ist Michael Trost und du warst
Simon Bunz.
Wir sagen vielen Dank, tschüss und um 17 Uhr geht es mit einem anderen Programm weiter. Wir sagen auf jeden Fall tschüss.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/programm/plattform.